ist Geschichte, deshalb reden wir darüber, vor allem und gerne während eines großen Turniers. Wir schauen heute auf die Weltmeisterschaft 1978 und sind im zweiten Teil hier bei Nachholspiel. Ein Konzept, an das ich mich auch gewöhnen kann, weil man damit noch mehr Informationen und noch mehr Geschichte in eine Folge packen kann. Mario, du bist der Schirmherr dieser wunderbaren Idee.
Der Zeremonienmeister bin ich.
Ja, und Mario, ich habe dir ja am Ende der vergangenen Folge gesagt, dass ich das sehr gut fand, weil man da jetzt endlich mal dann nicht so durchgeflogen ist durch so ein wichtiges Thema. Und ich kann dir sagen, ich bin nicht alleine gewesen. Es haben viele Leute geschrieben, dass sie das sehr gut aufbereitet fanden und vor allem, dass sie es gut fanden, dass wir es nicht vermischt haben, weil es immer so schwierig ist, zwischen einem 1:0 und einem Foltergefängnis hin und her zu springen.
Ja.
Das war für die argentinischen Offiziellen damals sehr einfach, für uns zum Glück nicht.
Das hat vergangene Woche ganz gut geklappt. Für heute kann ich gleich sagen, Wir werden natürlich hauptsächlich sportlich sprechen, aber es werden ein paar Ergebnisse dabei sein, die euch eventuell ein bisschen komisch vorkommen. Und damit kommen wir dann doch wieder zurück zur Politik, die damit eventuell was zu tun haben konnte. Man weiß
sehr
es
nicht. Sehr viel Konjunktiv jetzt.
Ja.
Die WM 1978, jetzt wird sportlich, jetzt sind wir wieder zu Hause in dem Gebiet, wo wir eigentlich hingehören. Wobei Hans ist ja, oh mein, der studierte Historiker, hätten wir letzte Woche sagen müssen, gell? Haben wir, glaube ich, gar
nicht. Oh, die eine Folge, wo wir es mal nicht gesagt haben und da hätten wir es sagen müssen.
Ja, aber ich
bin aber
ja
war doch nicht. Die argentinische Geschichte der 70er Jahre genau dein Thema dann.
Ja. Also tatsächlich war mein Prof, bei dem ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, spezialisiert auf lateinamerikanische Geschichte.
Wir Idioten.
Siehst du mal.
Und sicherlich hätte ich auch, wenn ich das nur gewusst hätte, hätte ich ihn vielleicht sogar auch anrufen können. Liebe Grüße an Herrn Professor Dr. Zeuske.
Grüße.
Uni Köln.
Aber apropos anrufen, wir rufen gleich noch einen an. Da geht es nicht ganz um die argentinische Geschichte, zumindest zum Großteil
seine
nicht, aber um seine. Hans Krankl, der österreichische Goleador, wie er genannt wird, der Deutschland rausgeschossen hat, so einfach muss man sagen, wir sagen es später, aber in Cordoba jedenfalls, jeder kennt das Wort.
Ich wollte gerade sagen, das Wort, das hat lange gedauert, bis es gefallen ist.
Apropos Cordoba, in Argentinien hat man bei der WM insgesamt in nur 5 Städten gespielt, in Buenos Aires in 2 Stadien, im Monumental von River Plate, das haben wir vergangene Woche schon gehört, und im Stadion von Vélez Sarsfield, eine Mannschaft, die man vielleicht vom Hören sagen auch kennt, aber nicht im Bombonera von den Boca Juniors, sondern nur in diesen beiden Stadien. Das fand ich schon mal ganz interessant. Wusste ich nämlich nicht.
Nee, ich auch nicht. War das vielleicht zu alt? Oder, obwohl
ich habe auch nachgeschaut, es war schon
sagen,
relativ
natürlich
alt,
ist auch eine Nachfrage. Ja. Also warum?
Ich war da einmal im Bombonera, ich habe es euch erzählt.
Ja,
nein. Deswegen, ja, aber deswegen habe ich nachgeschaut, ob man da gespielt hat im Bombonera. Aber nein, man hat dort nicht gespielt. Weitere Städte, Mar del Plata, Mendoza, Rosario. Und jetzt kommt ihr ins Spiel.
Ah, Messi. Geburtsort?
Absolut, aber ich meinte eigentlich Cordoba. Das war nämlich die Stadt, die noch fehlt.
Ach so,
aber Messi,
ach so.
Ja, und dachte, Rosario.
Aber Messi war auch eine gute Info.
Nee, stimmt auch.
Aber nicht nur Messi, oder? Aus Rosario gibt es noch 2, 3 andere.
Ja.
Super Jungs.
Jetzt ist mal wieder der Zeitpunkt gekommen, an dem wir währenddessen recherchieren. Nee, Wikipedia, berühmte Töchter und Söhne der Stadt oder so gibt es auch immer. Und Sehenswürdigkeiten. Ja. Naja, wie auch immer. Alle diese Stadien haben übrigens nur eine Kapazität gehabt zwischen ungefähr 40.000 und 50.000, außer das Monumental von River Plate. Da waren es über 70.000. Deshalb haben dort, sage und schreibe, 9 Spiele stattgefunden. Unter anderem das Eröffnungsspiel, auch das Finale. Und das ist ganz interessant, weil insgesamt 9 Spiele klingt erstmal gar nicht so viel, aber insgesamt waren nur 16 Mannschaften dabei bei dieser Weltmeisterschaft. Damals war es noch nicht ganz so aufgebläht, wie es heute ist. Deutschland, weil ich das Eröffnungsspiel angesprochen habe, gegen Polen. Deutschland natürlich als Weltmeister von 1974.
War das die Wiederauflage vom Halbfinale? Damals in Frankfurt.
Die Wasserschlacht.
74, die Wasserschlacht von Frankfurt. Deutschland gegen Polen, wo viele Leute gesagt haben, wenn der Platz trocken gewesen wäre, hätte Deutschland das Ding nicht gewonnen, weil die Polen damals wirklich saustark waren. Aber wie lief denn das Eröffnungsspiel?
Gegen Polen hatten wir immer gute Duelle, ne? Bei Weltmeisterschaften.
Absolut, wirklich ein absolut tolles Spiel, Hans. 0-0 ging es aus. Mit Bundestrainer Helmut Schön übrigens, natürlich der Weltmeistertrainer in seiner letzten Weltmeisterschaft nach 66, 70 und 74. Es war klar, dass er danach aufhört, hat sich das Ende natürlich ein bisschen anders vorgestellt, aber dazu später mehr, erstmal der Reihe nach.
Wer mehr übrigens über Helmut Schön erfahren möchte, wir haben eine Legendenfolge Helmut Schön gemacht, da kann man auch gerne nochmal reinhören, um so ein bisschen auch hinter den Mann mit der Mütze so ein bisschen blicken zu können. Damals mit Rainer Bonhoff zu Gast in der Folge war sehr aufschlussreich.
16 Mannschaften, habe ich gesagt, waren dabei. 10 davon aus Europa. Also es war zum Großteil, wir werden nachher davon hören, eine Europameisterschaft, die da ausgetragen wurde. Die Mannschaften, die nicht aus Europa dabei waren, Argentinien natürlich, Brasilien, Peru, Mexiko, Tunesien und Iran. Ansonsten echt große Namen aus Europa mit dabei. Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Österreich, wer hat's gedacht, Polen, Schottland, Schweden, Spanien und Ungarn. Das waren die 16 Mannschaften,
Schottland war
die dabei
ein bisschen
waren.
Überraschend gerade, aber,
ja. Aber sonst wirklich große Teams mit dabei. Deswegen eigentlich rein sportlich betrachtet eine WM mit durchaus guten und großen Spielen, die gleich noch folgen werden. Ganz kurz zum Modus. Es gibt 4 Vierergruppen, damit es aufgeht, mit 16 Mannschaften. Der erste und der zweite kommen in die Finalrunde oder Zwischenrunde, wie auch immer man es nennen will. Sagen wir mal Finalrunde. Denn da gab es dann nur noch 2 Vierergruppen. Also es gab kein Viertelfinale, Achtelfinale oder sonst was. Einfach nochmal eine Gruppenphase. Der erste war im Finale, der zweite im Spiel um Platz 3.
Ach Quatsch, ja. Okay.
Damit
okay.
musste man einfach in der zweiten Gruppenphase auf Platz 1 kommen, egal wie, dann war man schon im WM-Finale.
Und wie groß waren die Gruppen, hast du gesagt?
4er, immer 4er-Gruppen. Zuerst 4 Vierergruppen, dann 2 Vierergruppen.
Ich finde das witzig, wie sich so ein einfaches Spiel wie Fußball über diese unterschiedlichen Modi so weiterentwickelt hat.
Aber das war übrigens der gleiche Modus wie 74 auch, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Also da hat sich nichts getan, aber heute wissen wir, da ist dazwischen einiges
wenn man,
passiert.
Wenn man genauer drauf schaut, klar, weil du immer das Finale vor Augen hast, dann gibt es da natürlich irgendwie schon viel früher genau diese Herangehensweise, aber es ist trotzdem ulkig. Also irgendwie.
Ja, klar. Mittlerweile, also von Zwischenrunden über 72 bei der EM war es ja dann auf einmal auch irgendwie, das wurde auf dem Kontinent gemacht, das wurde dann in England gespielt und so weiter.
Weil wir auch über das Golden Goal hier gesprochen haben, also wie geht auch so ein Spiel am Ende aus oder wie entscheidet man es? Einfach mal, wie war das früher in der Halle immer? 4 Ecken, 1 Elfmeter oder?
Ja, ungefähr so.
3 waren es, glaube ich. Ja. 4 Ecken, 3 Elfmeter. Nee, wie auch immer, egal. Deutschland-Polen, 1. Juni 78, 0-0. Wir haben es gesagt, es war nicht unbedingt der Klassiker, den man sich erhofft hat.
Beschissen gestartet.
Wir sagen mal ganz kurz, wer so mitgespielt hat, nur damit die Leute zu Hause das noch mitkriegen. Helmut Schön habe ich schon gesagt, im Tor war Sepp Maier. Hinten drin Manni Kaltz, Berti Vogts war der Kapitän. Rolf Rüssmann hat gespielt für Deutschland. Herbert Zimmermann hat gespielt. Rainer Bornhoff. Mhm. Und jetzt kommen 2, ja, wie soll ich sagen, speziell. Heinz Flohe und Erich Bär.
Ja, Erich also, Bär, Hertha, wenn mich nicht alles täuscht.
Heinz Flohe,
Legende beim 1. FC Köln.
Genau, aber jetzt nicht die Kategorie, sagen wir mal, Beckenbauer, Meier, Gerd
Müller.
Man kann schon sagen, dass es
nach 74 schon einen Umbruch gab, oder?
Ja, klar, überleg mal, Bornhoff war 74 der jüngste Spieler im Kader und so hat er jetzt wahrscheinlich von Beginn an gespielt.
Hat er auch, 78. Ja, genau. Genau, 3 fehlen nämlich noch, Hansi Müller, Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer. Das Sturmduo haben wir vergangene Woche schon gehört, aber das ist abgehakt. Wir reden jetzt.
Sie haben den Politikteil gelesen.
Über das Sportliche. Also das war das 0-0 im Eröffnungsspiel. Zweites Spiel, Deutschland gegen Mexiko. Jetzt geht's los, ein lockeres 6-0 für Deutschland, wohlgemerkt. Ja, wirklich, 6-0. Dieter Müller hat getroffen, Hansi Müller hat getroffen, 2x Rummenigge und jetzt 2x Flohe. Natürlich. Letztes Gruppenspiel für Deutschland gegen Tunesien. Ein klassisches 0-0 schon wieder. In Cordoba übrigens. Also das zieht sich so ein bisschen.
0-0 in
ja,
Gruppe.
Eben. Also wirklich aus deutscher Sicht jetzt absolut keine überragende Weltmeisterschaft. Ganz im Gegenteil. Die Polen sind als Erster weitergekommen. Bis auf das 0-0 am Anfang gegen Deutschland, beide anderen Spiele gewonnen. Deutschland aber auf Platz 2 in der Zwischenrunde bzw. Finalrunde, wie auch immer wir sie nennen wollen. Mhm. So, damit ist die Gruppe abgehakt. Wir wollen natürlich auch über den argentinischen Weg sprechen. Wir haben ja schon gehört, dass Argentinien letztendlich Weltmeister wurde. Das ist jetzt eine Gruppe, da denkt man sich schon, okay, da hat es die Losfee gut gemeint, beziehungsweise für den Fußballfan, für Argentinien nicht so. Argentinien, Italien, Frankreich. In einer Gruppe Ungarn noch dazu, aber trotzdem Italien, Argentinien, Frankreich in der ersten Gruppenphase.
Der Großen musste raus.
Absolut. Crazy. Argentinien und Italien haben die ersten beiden Spiele gewonnen. Am letzten Spieltag gab es dann das direkte Duell gegeneinander zwischen Argentinien und Italien. Es ging darum, wer würde als Erster weiterkommen in die Finalrunde. 1-0 für Italien. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Politischen. Das hat dem Regime nicht ganz so gut geschmeckt, aber immerhin ist Argentinien trotzdem weitergekommen. Also, Argentinien als Zweiter weiter, Italien als Erster. Aber man muss auch dazu sagen, dass insgesamt in der Vorrunde die Politik vielleicht schon einen kleinen Anteil gehabt haben könnte. Es gab 2 rote Karten beim mühevollen, wie er heißt, 2-1 Sieg von Argentinien gegen Ungarn. Die rote Karten gab es natürlich für die Ungarn. beim knappen 2:1 gegen Frankreich gab es einen ganz fragwürdigen Elfmeter. Also man hat vielleicht schon im Hintergrund ein bisschen Druck ausgeübt und der sollte im Verlauf des Turniers nicht gerade kleiner werden, um es vorsichtig zu sagen. Aber auch das haben wir im politischen Teil letzte Woche schon gesagt, trotzdem gab es Bilder von jubelnden Menschen. Es war nicht alles von außen betrachtet, nur Folter und Sonstiges, sondern es gibt jubelnde Menschen in Buenos Aires, auf der Straße. Wir wollen natürlich die politische Situation nicht vergessen und immer wieder im Hinterkopf behalten, aber trotzdem, man sieht ein argentinisches Fahnenmeer in Buenos Aires.
Vielleicht hat ja auch das dazu geführt, dass dann die Spieler, die vor Ort waren, ja auch gedacht haben, ja wieso, so schlimm ist das hier alles gar nicht, weil die ja eben nur diese Jubelbilder gesehen haben, wenn sie mit dem Bus irgendwo lang gefahren sind oder im Hotelzimmer irgendwie argentinisches Fernsehen angemacht haben, da waren wahrscheinlich nur diese Bilder zu sehen, oder was heißt wahrscheinlich, logischerweise nur diese Bilder zu sehen, und deswegen könnte ich das in gewisser Weise nachvollziehen, wenn dort vor Ort jemand sagt, so schlimm, ich habe hier gar keine Gefangenen gesehen, so schlimm ist das doch hier alles gar nicht, aber vorher in Deutschland wusste man natürlich oder hätte man schon Bescheid wissen müssen.
Frankreich ist damit übrigens ausgeschieden in der ersten Runde mit Michel Platini. Mhm. Und es gibt, vielleicht kennt ihr ein Foto, vielleicht, ich frage euch jetzt einfach mal, kennt ihr ein Foto von Frankreich gegen Ungarn und Frankreich spielt in weiß-grünen Trikots?
In weiß-grün, nee.
Das ist eigentlich für mich die schönste Geschichte in der Gruppe 1 gewesen. 3-1 hat Frankreich gegen Ungarn gewonnen, aber da erinnert sich kein Mensch mehr dran. Beide Teams haben in weiß spielen wollen. Die FIFA hat gesagt, ihr seid Franzosen, ihr spielt bitte in blau. Und haben die gesagt, wir haben keine blauen Trikots dabei. Und jetzt gab es aber einen argentinischen Zweitligisten, Kimberley de Mar del Plata, der weiß-grüne Trikots hat. Und dann haben die Franzosen das WM-Spiel in den Trikots eines argentinischen Zweitligisten gespielt. Gegen Ungarn.
Kimberley, Delmar, De Plata.
Und dann logischerweise mit
auch bei Narcos mitspielen können.
Völlig falsche Nummern hinten drauf. Namen gab es ja, glaube ich, noch nicht, oder?
Nee, 78 gab es keine Namen.
Nicht. Aber naja, 40 Minuten später ging das Spiel los. Die mussten irgendwo noch Trikots auftreiben. Und dann haben die Franzosen gespielt mit den Trikots eines Zweitligisten. Das hat mir gut gefallen.
Das ist ja verrückt. Und mit Platini schon, ne? Aber wir hatten ja in der Legendenfolge Platini auch geklärt, dass die Franzosen erst so in den 80ern so richtig dann unter Platini, als er dann wirklich gereift war, wirklich da auch Dampf bekommen haben. Bis dahin waren sie eben noch nicht das, was man heute kennt. Ja.
Gruppe 3, wir machen schnell weiter mit Österreich und Brasilien und Spanien und Schweden. Also es ist nicht unbedingt klar gewesen, dass Österreich da durchmarschieren würde. Ja. Österreich war dabei, weil sie sich in der Quali durchgesetzt haben, unter anderem gegen die DDR. Und dann ist Österreich im Turnier ziemlich schnell zur Überraschungsmannschaft geworden. Sie haben 2-1 gegen Spanien gewonnen und 1-0 gewonnen gegen Schweden.
Krass.
Beide Siegtore erzielt Hans Kranke.
Natürlich.
Können wir ihn vielleicht gleich mal fragen, wie das so war. Wobei, da haben wir keine Zeit. Wir reden nachher über ein anderes Spiel. Dann war Brasilien gegen Österreich. Es ging 1-0 aus für Brasilien, aber war völlig egal. Österreich war als erster weiter vor Brasilien.
Das ist mal eine Ansage.
Alter Schwede. Ja. Krass.
Und jetzt kommen wir können nicht über alles reden, wie immer. Wir sind hier nicht unter Zeitdruck, aber trotzdem, wir können keine gesamte WM nacherzählen, kommen jetzt schon in die Finalrunde. Es gibt in dem Fall nur noch zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B. In Gruppe A ist, also wirklich eine Top-Gruppe, Deutschland, Österreich, Italien, Niederlande.
Wow.
Also eigentlich eine Europameisterschaft im Kleinen.
Ja.
Ich habe schon vorhin gesagt, dass viele Europäer dabei waren. Wir nehmen die deutschen Spiele mal uns kurz zur Brust. Ein 0-0 gab es mal wieder, Deutschland gegen Italien, also die haben echt oft 0-0 gespielt in dem Turnier, das war schon das dritte gegen die Italiener, und dann haben sie gespielt, die Deutschen gegen die Niederlande, ein 2-2, mal wieder ein Unentschieden, Deutschland zweimal in Führung gegangen durch Abramczyk und durch Dieter Müller, aber es hat nicht zum Sieg gereicht, zweimal die Führung wieder vergeigt. Und jetzt reden wir über Österreich. Österreich hat nämlich die ersten beiden Spiele verloren. 1-5 gegen die Niederlande, 0-1 gegen Italien. Also Österreich war sowas von sicher ausgeschieden mit einem Torverhältnis von 1-6 aus 2 Spielen, 0 Punkten. Und dann kommt, wie aus dem Nichts, der 21. Juni 78 in Córdoba. Deutschland spielt gegen Österreich. Ich weiß nicht, woran ihr euch erinnern könnt, außer an das, was gleich am Ende kommt. Aber am Anfang ging es recht gut los. 1-0 für Deutschland durch Kalle Rummenigge. Dann ging es schon ein bisschen in die falsche Richtung. Das 1-1, Berti Vogts Eigentor.
Der Kapitän.
Und jetzt kommt Hans Krankl zum ersten Mal 66. Minute das 2-1 hat er gemacht und es wurde übrigens in Deutschland später zum Tor des Monats gewählt.
Das Tor von Hans Krankl?
Ja, gegen Deutschland.
Ja, das ist Fair Play.
Das ist großzügig.
Das 2 zu
2. Alle Österreicher am Voten.
Das 2 zu 2, Bernd Hölzenbein in der 68. Minute. Und jetzt springen wir in die 87. Minute. Und jetzt kommt dieser eine legendäre Moment, auf den wir alle gewartet haben.
Da kommt Kranke, verteidigt nach dem Ende, Wacker. Gib mir Strafe mit Zeit, komm!
Ja, bei diesem 3 zu 2 ist es dann bis zum Ende geblieben und genau der Mann, der sowohl für die Schmach von Córdoba als auch für das Wunder von Córdoba verantwortlich ist, je nachdem, ob man es aus deutscher oder österreichischer Sicht betrachtet, ist jetzt bei uns zu Gast in der Runde. Er hat so viel erlebt, wir werden gar nicht über alles sprechen können. Europapokalsieger mit dem FC Barcelona. Er gewann den goldenen Schuh der UEFA, wurde Zweiter bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres und 5-mal Österreichs Fußballer des Jahres. In Deutschland wurde er 78 nicht gerade zur Lieblingsperson gewählt, so viel kann man schon mal sagen, aber damit wird er gut leben können. Wir freuen uns sehr, dass er jetzt bei uns ist. Servus nach Österreich, hallo Hans Krankl.
Hallo, guten Abend.
Herr Krankl, als ich Sie vor ein paar Tagen angerufen habe zum ersten Mal und gesagt habe, dass wir über die WM 78 sprechen, haben Sie zum Glück sofort gesagt, jawohl, da bin ich dabei. Und es ist ja klar, dass wir natürlich auch über dieses eine legendäre Spiel sprechen. Wie man gerade erwähnt, ja, teilweise sagt die Schmach von Córdoba, teilweise das Wunder von Córdoba. War es das für Sie wirklich ein Wunder?
Ja, es war ein Wunder, aber gleich am Anfang muss ich sagen, viele vergessen natürlich bei diesem Spiel, weil das ganz für uns etwas ganz Besonderes war, gegen Deutschland zu gewinnen, ein Stück österreichische Fußballgeschichte. Man darf nicht vergessen, wir haben bei dieser Weltmeisterschaft in unserer Gruppe Spanien 2-1 geschlagen und haben Schweden 1-0 besiegt und waren an erster Stelle vor Brasilien und vor Spanien und vor Schweden.
Wir haben gerade auch schon den ganz berühmten Kommentar natürlich gehört von Edi Finger. Wie oft werden Sie noch darauf angesprochen, auch außerhalb Österreichs vielleicht sogar? Wie legendär ist dieses Spiel für Sie noch?
Grundsätzlich werde ich jetzt darauf nicht mehr angesprochen. Natürlich, wenn es aber kommt zu einem Aufeinandertreffen von Österreich-Deutschland im Fußball oder bei einer österreichischen Mannschaft in einem internationalen Bewerb gegen eine deutsche Mannschaft, dann wird das Ganze natürlich immer wieder aufgewärmt, weil es ist ein Stück Fußballgeschichte für Österreich, ein Stück sehr, sehr positiver Fußballgeschichte für Österreich. Daher wird das nie vergessen werden, aber es kommt zu den Schüben immer wieder, wenn es zu einem Spiel kommt, Österreich gegen Deutschland.
Beschreiben Sie uns doch mal die Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Also wenn man vor Brasilien eine Gruppe abschließt, da stelle ich mir vor, dann fliegt man ja eigentlich durch so ein Turnier.
Ja, das war eine interessante Geschichte. Wir haben diese beiden Spiele gewonnen, sind Gruppenerster geworden, haben aber dann sofort, als wir gegen Holland gespielt haben, dann eine fürchterliche Watschen gekriegt mit dem 5-1. Wir haben auch 5-1 gegen Holland verloren. Da haben wir wahrscheinlich schon damals geglaubt, wir sind die Allerbesten und die Holländer, damals mit Trainer Hapl, mit unserem österreichischen Trainer, hat uns dann eines Besseren belehrt und das war gut so. Dann waren wir wieder auf der Boden der Realität, sind wir zurückgekehrt und dann haben wir zwar gegen Italien unglücklich 1-0 verloren, aber das letzte Spiel gegen Deutschland war dann sehr, sehr positiv.
Nun haben wir schon erfahren, dass Sie vor allem für Siege verantwortlich waren durch Ihre Tore. Was waren Sie denn für ein Stürmertyp? Also wenn man sich Ihre Statistik durchliest, dann staunt man. Auch wir haben jetzt im Vorfeld auch nochmal festgestellt, was Sie auch für Barcelona an Touren gemacht haben. Aber wie würden Sie sich denn selber als Stürmertypen bezeichnen?
Ich war der klassische Mittelstürmer. Einer meiner Idole zum Beispiel war der Gerd Müller, der ganz ein anderer Spielertyp war wie ich und den ich immer wieder damals bezeichnet war als den besten Mittelstürmer damals von ganz Europa. Und das war er auch. Und ich war aber ein anderer Typ, weil der Gerd Müller war klein und hat sich gedreht und hat den Ball abgedeckt. Ich war der klassische Mittelstürmer, der ganz einfach gut kämpfen hat können, trippen hat können, Tore schießen hat können. Und im Strafraum war ich halt um eine Sekunde schneller dran wie die Verteidiger. Manchmal. Und habe dann die Tore gemacht. Also ich war eigentlich, was man sagt, eigentlich ein klassischer Mittelstürmer.
Hans hat es ja gerade schon erwähnt, Sie sind dann nach der WM zum FC Barcelona gewechselt. In Ihrer ersten Saison in der Primera Division 30 Spiele, 29 Tore. Wir haben vorhin schon gesagt, Zahlen fast wie Messi, aber auf jeden Fall wie Lewandowski. Hatten Sie auch so das Gefühl, die Leute sind teilweise wirklich ihretwegen ins Stadion gekommen, weil Sie echt der Riesenstar waren des FC Barcelona?
Mit Messi möchte ich mich nicht vergleichen. Das ist kein Vergleich, weil das ist der beste Spieler, den ich je gesehen habe. Aber der Vergleich mit Lewandowski ist recht ordentlich. Ich verfolge Lewandowski sehr genau, genau noch dazu bei meiner Mannschaft Barca. Und ich messe ihn an meinen 29 Toren. Er ist momentan sehr, sehr gut auf dem Weg. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Aber er wird von mir gemessen an meinen 29 Toren.
Herr Krankl, wenn wir jetzt mal auf den aktuellen Fußball schauen, dann schauen wir auch gerne auf die österreichische Nationalmannschaft. Das Turnier damals in Argentinien war ja auch eine, man kann sagen, große Ausnahme, ein großer Erfolg, dass man teilgenommen hat auf der Weltbühne. Wenn Sie auf den FC Barcelona schauen, dann ist ja vielleicht auch der Weg zu Real Madrid nicht so weit, wo David Alaba spielt und momentan das Aushängeschild der österreichischen Nationalmannschaft ist. Was haben Sie für ein Gefühl? Also Österreich ist jetzt wieder nicht dabei. Der österreichische Fußball, gerade die Nationalmannschaft, ist aber gefühlt auch so gut wie seit Jahren nicht mehr. Tut das weh?
Die österreichische Nationalmannschaft ist heute sehr, sehr gut. Für mich sehr, sehr gut aufgestellt. Mit Spielern, die bei ihren Vereinen Schlüsselrollen haben, sehr gute Rollen haben, sehr gute Rolle spielen. Und wir haben jetzt eine sehr, sehr starke Nationalmannschaft. Eigentlich soll man eine Generation mit der anderen Generation nicht vergleichen, aber wenn es einen Vergleich gibt, wir haben damals zwei Legionäre gehabt, das war der Pepe Hickersberger und der Eduard Krieger, die einzigen zwei, die im Ausland gespielt haben. Ein paar Spieler haben dann nach der WM 78 den Weg ins Ausland gefunden, so wie ich. Aber damals waren wir eine Mannschaft mit zwei Legionären. Heute gibt es mehr wie 30 und diese Mannschaft, die österreichische Nationalmannschaft, finde ich jetzt sehr, sehr gut.
Herr Krankl, auch wenn Sie Deutschland aus dem Turnier geschossen haben, wir sind Ihnen nicht böse, ein sehr sympathischer Gast. Vielen lieben Dank, dass Sie bei uns waren und vor allem viele liebe Grüße nach Österreich. Dankeschön.
Sehr gern, viele Grüße nach Deutschland.
Ja, ich muss eben sehr, sehr schmunzeln. Also die Frage war schön gestellt, ob Lewandowski oder Messi. Aber er sagt natürlich genau richtig, mit Messi sollte man sich nicht vergleichen, aber Lewandowski-Vergleich stand ihm ganz gut. Ne?
Naja, bei 30 Spielen und 29 Toren, das klingt eindeutig nach Lewandowski oder Haaland oder so. Und das darf man ja echt nicht vergessen. Ich finde das gerade in Deutschland so witzig, dass man Hans Krankl immer nur mit diesem Ivert Narisch-Moment verbindet. Aber was er ja wirklich, das hat ja Mario sehr schön in seiner Anmoderation noch alles verpackt, was er da in Barcelona aufgezockt hat, ist unglaublich. Also er war wirklich bester Torschütze und hat da wirklich Europa einfach mal platt gemacht mit seinen ganzen Treffern. Das ist schon sehr beeindruckend und hat man, glaube ich, so in unserer Generation gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, ich habe es gesagt, Europapokalsieger, Torschützenkönig, UEFA, Goldener Schuh, Zweiter bei Europas Fußballer des Jahres und so weiter. Da müssen wir nicht alles wiederholen, aber krass. Mhm. Einfach, als ich gedacht habe, boah!
Ja, ja, absolut.
Also nicht, ich muss ehrlich sagen, nicht, dass ich alles gewusst hätte vorher.
Also ich auch nicht. Und vielleicht wird auch in Deutschland in speziellen Kreisen, also gerade in der Generation, auch nicht so gerne über den Namen gesprochen, weil er eben ja Deutschland so eine kleine Schande beschert hat.
Ja. Ja, aber da waren sie trotzdem auch, muss man ehrlich sagen, selber dafür verantwortlich, die haben in dem Turnier meistens 0-0 gespielt und wenn nicht, dann haben sie verloren.
Das, so ich wollte gerade sagen, in der Gruppe also, zweimal 0-0 und, das hat ja Herr Krankl auch gerade richtig gesagt, man war ja jetzt nicht kompletter Außenseiter, als man kam. Ne? Also Mario hat es ja auch vorher gesagt, du hast in der Gruppe ja wirklich, also du standst gut da. Von daher, ja, überraschend, aber nur überraschend wegen des Namens, nicht wegen der Spielweise bei diesem Turnier. Mhm.
Und damit haben wir folgende Tabellenkonstellation, denn Deutschland-Österreich war ja am letzten Spieltag. Deutschland hätte ohnehin einen hohen Sieg gebraucht, um irgendwie weiterzukommen und so weiter. Aber durch das 3-2 war natürlich gar nichts mehr drin, ist klar. Aber am Ende war es so, dass die Niederlande auf Platz 1 waren, also im Finale standen. Italien auf Platz 2, also im Spiel um Platz 3. Deutschland 3., Österreich 4. Deutschland damit ausgeschieden. Und es war gleichzeitig dann diese Schmach von Córdoba, das letzte Spiel von Helmut Schön als Bundestrainer. Und das ist eigentlich schon ein bitteres Ende.
Ja, das ist total undankbar, ne? Also du hast ja wirklich viel erreicht und das ist ja ganz oft so dieser Moment, aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich kann das verstehen, dass er 1974 nicht aufgehört hat. Ne? Mhm. Wenn du überlegst, 76 waren sie ja auch noch im Finale dann, wo sie ja durch dieses unsägliche Elfmeterschießen verloren haben. Mhm. Und ja auch 78 hätte es mit ein bisschen mehr Glück oder mit ein bisschen weniger Krankel ja auch funktionieren können. Also,
ja, mit sehr viel mehr Glück. Das war jetzt nicht gerade, also mein 4-0-0, klar, kannst du natürlich auch gewinnen, aber wenn man jetzt dreimal 0-0 spielt in den ersten, was weiß ich, 4 oder 5 Spielen, war jetzt nicht gerade die allerschönste Zeit Deutschlands. Aber zurück zu Helmut Schön, er selber hat es durchaus, naja, sagen wir mal, gefasst aufgenommen.
Es ist nun mal so, dass der verantwortliche Mann auch wirklich die Verantwortung trägt. Und ich will jetzt auf niemanden eine Schuld abschieben, weder auf die Spieler noch auf sonst jemanden, sondern ich habe die Verantwortung für die Mannschaft gehabt und dann soll man mich ruhig zum Buhmann machen.
Auch wenn die Musik sehr dramatisch war, ist das sehr unprätentiös, wie er das sagt.
Vor allem Buhmann klingt ja auch im Vergleich zu heute, was man sich so anhören darf, auch noch sehr harmlos.
Ja, sehr positiv. Meinst du, Twitter 1978 hätte man eigentlich auch mehr draufhauen können?
Hashtag Buhmann, ja.
Nee, aber wenn er sagt, ich will keinem einzelnen Spieler die Schuld geben und Mario, du hast dich ja in den letzten Tagen sehr viel mit diesem Turnier auseinandergesetzt, da hätte man gut und gerne dem einen oder anderen Spieler sicherlich irgendwie einen Vorwurf machen können. Aber finde ich dann schon auch irgendwie groß, dass er ja, gesagt genau. hat, ich ja, war's ja. und danke, tschüss.
Und er hatte dann auch noch ein Lied bekommen von Udo Jürgens, das kann man natürlich auch immer wieder mal anhören oder auch anschauen, es gibt auch Videoaufnahmen davon, da war er dann schon sehr mitgenommen, muss man sagen, also emotional, weil er natürlich schon echt eine richtig lange Zeit deutscher Nationaltrainer war und das letzte Spiel dann in Córdoba kein würdiger Abschluss war.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, also wie so oft, wenn Folgen von uns ein bisschen zurückliegen und da sehr geballt auch Geschichte einfach untergebracht wird, dass es am Ende 3 Weltmeisterschaften waren in Folge, du hältst es gerade hoch, Folge 76.
76, Helmut ja. Schön, der Mann mit der Mütze. Da wird übrigens auch das Lied angespielt, was Udo Jürgens ihm geschrieben und gewidmet hat.
Wo wir gerade bei großen Trainerpersönlichkeiten sind, wurde eben auch angerissen.
Ole Werner oder was möchte der Werner?
Nein, ich bitte dich. Ein bisschen Respekt habe ich auch noch. Ja. Nein, dass Ernst Happel Trainer der Niederlande war.
Ja, ist verrückt. Das hat ja Hans Krankl eben gerade auch nochmal gesagt. Damit hat er ja wahrscheinlich so ein bisschen den Überraschungs- und Lerneffekt dir vielleicht vorweggenommen.
Ja, ich hatte es aufgeschrieben, als wenn wir dann zum Finale kommen zwischen Argentinien ja. und den Niederlanden. Quizfrage für euch, wer war Trainer der Niederlande? Jetzt hat es leider Hans Krankl gerade vorweggenommen, sonst hätte ich es euch nicht gesagt.
Ja, es gibt ja so ein paar Trainer, die wir auch noch auf dem Zettel haben für eine Legendenfolge. Wie gesagt, also Hennes Weisweiler ist so einer, aber Ernst Happel natürlich auch. Der hat mit dem HSV in den 80ern auch alles abgeräumt. Und dass der einfach mal mit den Niederländern da, das finde ich verrückt. Ja.
Gut, in dem Fall haben wir Gruppe A der Finalrunde abgehakt. Wie gesagt, Österreich auf Platz 4 der Gruppe, damit ausgeschieden, genau wie Deutschland. Italien auf Platz 2 ist uns aber momentan egal, weil sie sind nicht im Finale gewesen, sondern die Niederlande. Und jetzt suchen wir den Gegner aus Gruppe B. Argentinien, Brasilien, Polen und Peru. Also eigentlich klingt alles nach entweder Argentinien oder Brasilien. Mhm. Die beiden haben auch jeweils ihr erstes Spiel gewonnen in der Gruppe B. Dann gab es die Partie zwischen Argentinien und Brasilien, also so eine kleine Vorentscheidung, wer dann ins Finale kommt. Es war ein, wie soll es anders sein, bei dieser WM 0-0 zwischen
Mann.
Den beiden. Aber Argentinien hatte damit deutlich schlechtere Karten aufgrund der Tordifferenz. Weil beide hatten davor ein Spiel gewonnen, aber die Brasilianer höher. Und ja, war nicht ganz so einfach. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel, von dem ich vorhin schon ein bisschen erzählt habe, obwohl ich glaube ich den Gegner nicht erwähnt habe, aber da ging es dann doch ein bisschen komisch zur Sache. Argentinien gegen Peru, das letzte und entscheidende Spiel in der Finalrunde. Man hat den Anstoß relativ kurzfristig, wann genau weiß ich nicht, aber jedenfalls man hat ihn nach hinten verschoben. Das Spiel hat nicht gleichzeitig stattgefunden mit dem anderen. Das war Brasilien gegen Polen und war natürlich extrem wichtig, um zu wissen, wer kommt letztendlich ins Finale. Die Brasilianer hatten eh schon die besseren Karten und haben dann gegen Polen 3-1 gewonnen. Die Argentinier wussten also, dass sie einen Sieg brauchen mit 4 Toren Unterschied, um ins Finale einzuziehen.
Boah, krass.
Nicht umsonst gibt es heute die Regel, dass man die letzten Gruppenspiele gleichzeitig austrägt. Damit man eben vorher nicht weiß, wie hoch man gewinnen muss. Und dann vielleicht auch nicht gerade das eintritt. Also wir kommen jetzt dazu. Auch Peru war ein Überraschungsteam dieser Weltmeisterschaft, nicht nur Österreich, auch die Peruaner haben wirklich gut gespielt bis dahin. Wir gehen jetzt ins Stadion von Rosario, also es ist nicht unbedingt das größte Stadion gewesen, also nicht das, wo dann das Finale auch war, sondern ein kleineres, aber trotzdem war da die Stimmung natürlich ja, aufgeheizt, sagen wir mal. In den ersten 15 Minuten ist Argentinien absolut nichts gelungen, gar nichts. Die Hoffnung schwindet von Minute zu Minute mehr. Und dann fallen plötzlich 5 Tore in 50 Minuten für Argentinien, nicht für Peru, überraschenderweise. Von Peru kommt aber gar nichts mehr. Keine Grätschen, keine Sprints, keine Angriffe mehr. Die haben einfach sozusagen sich ihrem Schicksal ergeben. Argentinien gewinnt letztlich mit 6:0 und steht im Finale der Heim-WM. Dieses Spiel steht bis heute unter dem Verdacht der Einflussnahme. Durch wen? Na klar, durch die Militärdiktatur, weil wir haben das ja schon oft besprochen jetzt. Die Diktatur wollte natürlich in bestmöglichem Licht dastehen. Und jetzt habe ich einiges nachgelesen, man kann es kaum glauben, aber es ist wirklich so passiert, zumindest wenn man den allen Artikeln, also nicht so, dass ich einmal gelesen hätte, ist schon überall. Die Machthaber waren vor dem Spiel in der Kabine, also auch Videla selbst, der General-Diktator, von dem wir jetzt schon oft gehört haben, nicht nur in der argentinischen, sondern er war auch in der peruanischen Kabine vor dem Spiel.
Leute, ey, das ist...
Ich sag's mal vorsichtig, eine Einschüchterung ist wahrscheinlich.
Ja. Krass. Ja, in jeder Hand eine Knarre, ey. Oh.
Ein Mann war ebenfalls noch in den Kabinen vor dem Spiel und man fragt sich, beziehungsweise Mann ist ich, ich frage mich, warum? Henry Kissinger, der Außenminister der USA, war in beiden Kabinen.
Wie war das geboren? In Fürth. War das nicht so? Mhm. Henry Kissinger war es nicht der.
Ja, ja, doch, doch, doch.
Jetzt bekommst du aber gerade wirklich eine, also wirklich ja eine international politische
Komponente.
Ich habe
es gesagt, die USA und ihre, ne, und ihre Verbindung in die militärischen Diktaturen bzw. Regime in Südamerika.
Es geht noch weiter, wir haben noch mehr kuriose Dinge. Nach dem Turnier hat Peru 4000 Tonnen kostenloses Getreide geschickt bekommen aus Argentinien.
Ach.
Weizen, um genau zu sein, wenn ihr es wissen wollt. Klingt natürlich alles so ein bisschen danach, als hätten sie einfach gesagt, komm, ihr müsst uns hoch gewinnen lassen, dafür tun wir einiges für euch. Es gibt viele Indizien, die für ein gekauftes Spiel sprechen, also zumindest dafür, in dem es nicht mit rechten Dingen zuging. Gekauft ist ein großes Wort, aber trotzdem, also der Torwart von Peru war damals Ramon Quiroga, der allein, das ist ja noch nicht schlimm, war gebürtiger Argentinier. Ich glaube trotzdem, dass er sich für Peru angestrengt hat, aber das war einer, an den sie zumindest mal herangetreten sein sollen, obwohl der Quiroga hinterher gesagt hat, natürlich gar nichts und er war noch einer der, sage ich mal, feineren Typen, aber es gibt insgesamt 3 Peruaner, die jeweils $20.000 erhalten haben sollen. Ein heißer Kandidat davon ist vor allem Verteidiger gewesen, Rodolfo Manso, der nach dem Turnier wiederum nach Argentinien gewechselt ist und sofort einen Spitznamen bekommen hat, wie viele Argentinier und Südamerikaner insgesamt haben. Nur seiner war nicht ganz so schön. El Vendido, der Verkaufte.
Ach Leute, oh, ja okay. Aber oh, wenn das dann so offensichtlich ist.
Also vor allem auch der sportliche Verlauf im Spiel. Wenn du sagst, Argentinien hat am Anfang überhaupt nichts gerissen und am Ende steht es, wie hoch war es?
6-0.
6-0.
Ja. Also einige argentinische Spieler geben mehr oder weniger offen zu, dass Doping im Spiel war. Peru-Spieler sagen, man hat ihnen nur in die Augen schauen müssen. Es waren große, weit aufgerissene Augen. Das alles kann ich nicht genau beurteilen, aber es gibt eben die Zitate dazu. Der Schiedsrichter hat auch sein Fett abbekommen, vom Spiegel unter anderem. Der hat Folgendes geschrieben, was irgendwie nach argentinischem Eckball aussah, pfiff er auch. Bei 2 Kämpfen entschied er fast immer für die Einheimischen. Beim 4. Tor übersah er, dass der Torschütze klar im Abseits stand. Also das, klar, schwierig zu sagen, ohne Videobeweis und alles, keine Ahnung, aber
es passt
ja,
ins Bild.
Viele Ungereimtheiten.
Es passt einfach ins Bild. Das ist ja wenigstens das ist ja eine Sache, die wahrscheinlich heute so nicht mehr passieren würde. Wir erinnern uns noch an 2002, da haben wir auch in unserer Folge ja auch drüber gesprochen, dass da ja auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung pro Südkorea ausfiel in der K.O.-Runde. Aber seitdem ist es ja schon eher selten geworden, dass der Gastgeber, auch aufgrund irgendwelcher technischen Hilfsmittel, dass der Gastgeber irgendwelche Vorteile daraus gezogen hat.
Ja, die FIFA ist nicht politisch.
Es gab
oder lässt sich nicht mehr so leicht erwischen wie früher.
Es gab während des Turniers schon den Verdacht, dass einiges manipuliert gewesen sein könnte. Im Vorrundenspiel zum Beispiel Brasilien gegen Schweden Und wir können uns vorstellen, dass die Argentinier nicht großes Interesse daran hatten, dass Brasilien weit kommt. Mhm. Es ist dann trotzdem passiert, aber es gab auch eine Szene, die extrem seltsam war. Einmal hat der Schiedsrichter abgepfiffen, das Spiel, während der Ball nach einer Ecke in der Luft war, aber sozusagen 2 Sekunden später war der Ball im Tor. Mhm. Aber genau in der, also wer pfeift bei einer Ecke ab, ist quasi die Frage. Entweder du lässt die Ecke laufen oder du pfeifst vor der Ecke ab, aber nicht, wenn die Ecke getreten ist und der Ball in der Luft ist und dann...
Es sei denn, es ist halt ein Foul, genau in dem
ja, keine Ahnung,
passiert.
Ja. Ja. Aber jedenfalls, ich sage Ungereimtheiten, mhm. Nichts zu beweisen und so, aber...
Was ist die Schlussfolgerung, ja, dass Katar jetzt bei der WM auf jeden Fall ins Halbfinale einzieht, oder?
Verschrei es nicht.
Ich wollte es gerade sagen, hier haben sie es zuerst gehört.
Naja, somit steht jedenfalls das Finale fest. Argentinien gegen die Niederlande. Fun Fact, es war das erste Finale seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem weder Deutschland noch Brasilien dabei waren.
Ach Quatsch. Mhm. Stopp. Das erste Finale, in dem seit weder Deutschland noch Brasilien.
Seit dem Zweiten Weltkrieg.
Jetzt
kannst du ja durchgehen. Ich hab's
jetzt nee, ich bin gerade zu faul, aber...
Fängst du bei
58
war doch Pelé, oder?
Ja, genau.
Dann 62...
66 war zumindest mal Deutschland, in 70, England mit dabei.
Ja, 70 Brasilien, klar, 74 Deutschland, 78 sind wir jetzt. Ja, verrückt.
Ja, krass. Verrückt.
Schön, wie du das auch so rekapitulierst und denkst, ja, verrückt, haben
nein,
wir
das
alle auch schon mal eine Folge gemacht oder drüber gesprochen.
Weil man ja immer das Gefühl hat, ja klar, es gibt da so 3, 4 so Powerhouses, die quasi so und so viele WM-Titel haben, ja, aber es sind ja dann doch immer mal wieder unterschiedliche.
Vor allem Powerhouses.
Sagt man so.
Bist du aus der DFB-Marketing-Abteilung rausgefallen, oder?
Die Mannschaft.
Die Mannschaft, ja, das sage ich immer, wenn ich nachts aufwache. Die Mannschaft. Ja. So DFB-Tourette.
Jetzt wäre eigentlich meine Quizfrage gekommen, wer war Nationaltrainer der Niederlande?
Ich weiß es.
Ah. 1 Million Euro
Frage. Menotti gegen Happel. Mhm. Auch komplett unterschiedlich. Beide am Quarzen gewesen wie die Blöden. Aber Happel eher der gemütlichere, der knorrige. Und Menotti ja eher so ein bisschen der philosophische, der hagere. Hatte der nicht auch so einen geilen Spitznamen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Muss ich gleich nochmal googeln.
Muss nachgucken. Aber hast jetzt Zeit? Ich erzähle nämlich jetzt kurz, was passiert ist vor dem Spiel. Man hat schon einiges getan für einen Heimsieg, also für Argentinien. Der Teambus der Niederlande ist kaum vorangekommen, ist natürlich komischerweise, das sieht man heute auch noch, aber er ist in der Stadt hängen geblieben, festgesteckt. Da freut er sich schon.
Der, ja, Cesar Luis Menotti, El Flaco, der Dürre.
Ah.
Habe ich gesagt.
Gut.
Spirldür, groß. Ja, geboren in Rosario. Mhm,
da haben wir es. Dann,
der Bus,
jetzt gehen wir, ja, der Bus kam nicht durch, genau, jetzt gehen wir rein ins Finale, beziehungsweise ganz kurz vorher, ein paar Minuten. Mannschaftskapitän von Argentinien war Daniel Passarella. Der hat, warum auch immer, kurz vor Anpfiff die Idee gehabt, dass der gegnerische Stürmer, das war nämlich René van der Kerkhoff, so nicht spielen darf, wie er gespielt hat. Der arme Kerl hat sich nämlich am Anfang der WM den Arm gebrochen und hat seitdem mit eingegipstem Arm gespielt. Und jetzt plötzlich hat Passarella gesagt, das ist viel zu gefährlich, so kann der Mann da nicht spielen. Obwohl er schon 5 Spiele wohlgemerkt mit diesem Gips gespielt hat. Mhm. Und natürlich sagt man im Nachhinein, dass der absolut bewusst versucht hat, die Holländer aus ihrer Konzentration zu bringen, weil er plötzlich sagt, der Stürmer, der darf so nicht spielen. Und komischerweise hat er es auch noch geschafft. Also der musste dann irgendeinen ganz weichen Verband um den Gips rummachen. Mhm. Es hat sich alles verzögert. Jedenfalls hat sich dadurch auch die niederländische Mannschaft nicht allzu wohl gefühlt und ist einfach verunsichert worden. Jetzt machen wir es kurz. Es ging am Ende 3-1 aus für Argentinien. Das 1-0, Mario Kempes. Großer Name. Dann ist zwar noch ein 1-1 gefallen durch Naninga, aber das 2-1 in der Verlängerung dann, also müssen wir sagen, es ging 1-1 und dann in die Verlängerung. 2-1 Kempes, 105. Minute, 3-1 Bertoni, 115. Minute. Und dann war das Spiel entschieden und letztendlich ist genau das eingetreten, was von Anfang an geplant war, nicht nur sportlich, sondern auch politisch. Argentinien ist Weltmeister geworden im eigenen Land 1978. Und jetzt kommt's, wer hat den Pokal persönlich überreicht? Natürlich General Videla an Daniel Passarella.
Hat alles Geschmäckle, ne? Also ich meine, es ist ja immer, sagt man ja immer wieder, wichtig, wenn der Gastgeber oder die Gastgeber weit kommt oder weit kommen, auch so für die Stimmung des ganzen Turniers, für die Stimmung im Land. Oh, aber in dem Fall, oh, obwohl wer weiß, das Fiese und Perfide ist, ich überlege gerade, stellt euch vor, Argentinien wäre in der Gruppenphase rausgeflogen, dann wäre da richtig schlechte Stimmung gewesen. Wer weiß, was die Obrigkeit mit den mit dem Volk gemacht hätte, wenn man schlechte Stimmung gehabt hätte. Ne? Also,
und klar, die Straßen waren danach wieder voll in Buenos Aires, das ist logisch. Da hat natürlich auch das Regime großes Interesse daran gehabt, dass da große Jubelfeiern entstehen. Wie ich es immer wieder mal gesagt habe, wir haben vergangene Woche schon drüber gesprochen, dass die Straßen ab und an voll waren oder oft sogar. Wir haben heute auch schon wieder drüber gesprochen, dass die Straßen voll waren. Aber ich sag mal so, viele Menschen waren freiwillig da, aber wahrscheinlich nicht alle.
Genau, das, was man liest über die Folterer und über die Wächter, gerade was das Folterzentrum direkt neben dem Stadion betrifft, dass es wohl so war, dass sie als Machtdemonstration mit den Häftlingen raus sind auf die Straßen, um ihnen zu zeigen, ihr könnt jetzt hier irgendwo an der großen Party teilhaben, aber sobald ihr auch nur einmal den Mund aufreißt und euch als Gefangene outet, ja, die Konsequenzen kann man sich vorstellen.
Aber warum macht man das? Weil
wenn
man
einfach nur zum Beispiel, dass sie dann quasi oben aus dem Verdeck herausschauen durften, wenn sie dann quasi durch die ganzen Fanparaden gefahren sind. Aber
ich meine nur, warum? Weil es waren ja genügend Leute da. Also es war ja gefühlt das halbe Volk auf den Straßen. Da brauche ich jetzt nicht noch 1000 Gefangene, also um das noch größer aussehen zu lassen, wenn die Gefahr ja da ist, dass da irgendeiner was schreit und ich den am Ende noch erschießen muss vor allen Leuten oder so. Also das meine ich, irgendwie ist das so perfide und auch so seltsam, also komische Idee.
Letztendlich kann man das Ganze so zusammenfassen, wie ein Argentinier das beschreibt. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, Argentinien hätte das Turnier nicht gewonnen. Es wäre für die Machthaber deutlich schwieriger geworden, an der Macht zu bleiben.
Du hast Zuckerbrot und Peitsche und bist natürlich in einer Situation gesellschaftlich, die, und das haben wir versucht heute irgendwie zumindest mal zu thematisieren, wir können es nicht herausfinden, aber wer wusste nun von diesen Perversionen, wer wusste von diesen Folterzentren, wer wusste, wo diese ganzen jungen Studentinnen und Studenten sind? Und auf der anderen Seite hast du dieses Turnier und es gibt ja auch die Geschichten, dass in diesen Gefängnissen ja teilweise auch gemeinsam Fußball geschaut wurde. Also dass man da auch gesagt hat, hey, lass uns mal kurz vergessen, dass du eigentlich politischer Gefangener bist, weil es spielt ja gerade unsere Nationalmannschaft im Finale. Und daher kann man jetzt irgendwo positiv auslegen, dass Fußball eben etwas Besänftigendes oder etwas Zusammenbringendes hat. Aber unterm Strich ist es auch am Ende also wirklich abartig und umso schlimmer, wenn man diese Geschichten in diesem Kontext auch erfährt.
Für Argentinien gab es also den ersten WM-Titel, für Deutschland gab es die Schmach von Córdoba. Das ist
für jeden was dabei.
Einiges,
was wolltest du sagen?
Das ist einiges, was hängen bleibt und damit kommen wir so langsam zum Schluss dieser Folge und auch dieser Weltmeisterschaft. Ja, Jungs.
Zwei Sachen. Schaut's aus? Einmal niederländischer Nationalcoach Ernst Happel. Finde ich weiterhin total überraschend, hatte ich nicht auf dem Schirm. Und auch, dass, ja, wie Hans Krankl das gesagt hat, klar hat er nochmal einen anderen Blick drauf und ist auch ein bisschen, als Beteiligter natürlich anders involviert gewesen als wir jetzt, dass er auch gesagt hat, wir waren nicht so krasse Außenseiter, wie man vielleicht heute denken könnte. Mhm. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass man ja als Österreich da bei dieser WM schon einiges geleistet hat und die Deutschen eben mit 2x0:0 in der Gruppenphase überhaupt nicht geliefert haben.
Ja, irgendwie, wenn wir über die 70er sprechen, dann haben wir die klangvollen Namen so fortpräsent und diese 78er-Truppe hat ja jetzt sportlich, wie auch, wie wir in der ersten Folge gehört haben, auch politisch nicht wirklich geglänzt. Und so gesehen, wenn wir so über Gesamtfußball-Deutschland sprechen und über verschiedene Generationen von Nationalmannschaften, dann, also Berti Vogt zwar Kapitän, aber am Ende bleibt nicht so viel hängen, ehrlich gesagt. Also kein Moment, wo ich jetzt sage, das ist irgendwie herausstechend. Wie gesagt, sportlich wie politisch.
Ich habe noch einen für dich und zwar extra bis zum Schluss aufgehoben. Jetzt kommt mein Lieblings-Fun-Fact und zwar zu unserem Gast Hans Krankl. Er war in Österreich auch als Sänger aktiv. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt und zwar unter dem Pseudonym Johann K. Und jetzt kommt's. Er hat es auf Platz 2 der österreichischen Charts geschafft mit dem Song Lonely Boy. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssongtitel von Johann K. Und damit wird die Folge auch gleich zu Ende gehen. Der Songtitel lautet, und ihr müsst immer denken, Hans Krankl hat dieses Lied gesungen, Der Batman bin I.
Batman mit T oder mit D?
Nee, mit Ä.
Ach schön, ja, Austropop hinten raus. Ja. Ja, bin ich großer Fan von.
Jetzt ist das hängen geblieben.
Ja. Jetzt bitte. Das kriege ich nie wieder los. Ja,
also. Why always me? Ne?
Ich hoffe, dass ich das bis kommende Woche loswerde, denn da reden wir auch über ein Turnier und auch da werden wir in mehreren Folgen drüber sprechen, Hans.
Ja, wir machen den Auftakt mit
von Johann K. zu Hans VB.
Und dann weiter rüber zu, oder was dann wieder rüber zu K.A., sage ich jetzt mal, Klaus Augenthaler, den wir als Auftaktgast für unseren Sommer in Italien gewinnen konnten. Mhm. Wir werden die WM 1990, der dritte Weltmeistertitel der deutschen Nationalmannschaft, über 3 Folgen aufteilen und damit auch ein nostalgisches Gegenstück zur aktuell laufenden WM setzen. So wie sich das von Nachholspiel auch gehört und wie man es sich anders erwartet. Und es gibt natürlich sau viele Geschichten.
Ja, freue mich schon.
Rund um diese Feiertruppe, muss man sagen, in Italien. Und ich bin besonders gespannt, was Klaus Augenthaler über, sagen wir mal, den Vorteil berichten kann, dass so ein paar Italien-Legionäre ja auch in der Truppe waren. Also allen voran Lothar Matthäus. Und da bin ich sehr gespannt, inwieweit die auch so das kulturelle Programm rund um die Nationalmannschaft bereichert haben.
Ich stelle mir das gerade vor, wie er mit so einem Fähnchen durch Mailand läuft und alle anderen mit Kopfhörern hinterher. Ja. Guck mal, da ist der Dom.
Mit dem Monokel in der Skala von Mailand.
Ja. Ja, aber Klaus Augenthaler, der hat sicherlich einiges mitbekommen. Vor allem gilt Klaus Augenthaler ja nicht gerade als Lautsprecher. Aber das sind ja meistens die Leute, die das alles aufsaugen. Und wenn man sie dann mal fragt, dann alles erzählen. Und ich glaube, wir fragen ihn einfach mal nächste Woche.
Ja.
Und dann bin ich sehr gespannt. Mario, dankeschön.
Danke
euch. Zwei Wochen
Argentinien.
Ja, 2 Wochen Argentinien. WM 78, ich nenne es mal unterstrich politisch. WM 78 unterstrich sportlich, in Klammern featuring Hans Krankl.
Ja.
War also, auf jeden Fall alles dabei.
Als ich in Buenos Aires war, war es für 3 Tage, das war definitiv zu wenig. Weil egal, was man jetzt gesagt hat über Argentinien, es ist, wenn man jetzt hinfährt, ein echt beeindruckendes Land.
Ja.
Es gibt auch, wie gesagt, diesen Memorial Park dort in Buenos Aires, das Bombonera. Es gibt wahnsinnig viel zu besichtigen und zu sehen. Also wer die Möglichkeit hat, mal dahin zu fahren, sollte das tun. Wirklich eine tolle Stadt und ein tolles Land.
Vielen Dank für 2 sehr spannende Folgen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal lüften, weil es riecht hier nach der 2. Folge sehr stark nach Schiebung, finde ich.
Also, sehr schön. Das war Folge 155. Apropos Folge, wenn ihr uns noch nicht folgt bei Spotify und ihr euch immer wieder denkt, ah, guck, Nachholspiel hat ja eine neue Folge rausgebracht, habe ich gar nicht mitbekommen, klickt einfach auf Folgen bei unserer Podcast-Seite bei Spotify, dann kriegt ihr jeden Samstag pfannenfrisch unsere neue Podcast-Folge serviert und bei Spotify kann man ja seit ein paar Wochen auch bewerten. Da kann man dann einfach 1 bis 5 Sterne, 5 wäre natürlich toll, einfach mal draufgehen, denn, auch das ist kein Geheimnis, bei Spotify werden natürlich besser gerankte oder höher bewertete Podcasts auch ein bisschen deutlicher und sichtbarer den Leuten in den Algorithmus gespült. Von daher klickt einfach mal auf Bewerten und klickt auf Folgen. Das hilft uns auch auf jeden Fall ein bisschen.
Kann man noch Merch kaufen von unserer Tour?
Merch kann man auf jeden Fall kaufen. Richtig, sehr guter Hinweis, Hans.
War auch nicht abgesprochen, die Frage. Nee,
gar nicht, oder? Du hast jetzt, guck mal, das kannst du jetzt wegstreichen von deiner Liste. Warte, hier.
Das sind gute Beutel, die passen gut an jeden Weihnachtsbaum.
Gute Jute.
Und auch gut drunter.
Ja, sehr gut, genau.
Ich muss einen kaufen, ich habe gar keinen.
Stimmt, siehst du.
Ich habe keinen Beutel bekommen.
Schwarzer Jutebeutel. Ich werde da nachher nochmal bei Instagram nochmal was posten.
Da passt sehr viel rein.
Da steht drauf, was ist hängen geblieben und darunter unser Logo. Wer Lust hat, einfach mal eine Nachricht bei Instagram oder bei Twitter schreiben oder per Mail an nachholspiel@gmail.com und dann werden wir euch das auf einem kurzen Dienstweg quasi noch vor Weihnachten pünktlich unter den Christbaum schicken.
Ja, bei uns gibt es keinen Weihnachtsrabatt, sondern es wird noch was draufgepackt.
Habt eine schöne Adventszeit. Lasst euch nicht ärgern. Danke Mario, danke Hans. Bis nächste Woche, bis zur 1. Folge von der WM 1990.
Jawohl, bis dann.
Tschüss.